Deutschlandfunk Interview.
Marie-Louise Beck von den Grünen, ehemalige Bundestagsabgeordnete und Sprecherin der Partei für Osteuropapolitik. Sie ist Mitgründerin der Denkfabrik Zentrum Liberale Moderne. Guten Morgen, Frau Beck.
Guten Morgen, Frau Kess.
Worum geht es dem russischen Präsidenten bei diesem Gipfel?
Der russische Präsident nutzt wieder einmal, in diesem Fall in Bezug auf Nordkorea, eine diplomatische Trotteligkeit des Westens und zeigt, aha, ihr bringt nichts zustande. Das zeigt er in diesem Falle dieser vollkommen ineffizient angelegten diplomatischen Vorstoß, den Putin, den Trump gefahren hat. Und wenn dann, wie bei Trump ganz offensichtlich, nichts herausgekommen ist bei den Treffen, bei denen zunächst großspurig angekündigt worden war, jetzt gibt es einen Durchbruch in Fragen, die vorher niemand geschafft hat, nur ich, Herr Trump, dann kommt Putin und marschiert durch das politische Vakuum, was entstanden ist, und macht dem Westen eine lange Nase, schafft sich wieder Freundschaften oder erneuert sie ein bisschen, wie im Fall von Nordkorea, und es kostet ihn nichts.
Ja,
und
Frau Beck, es heißt ja, dass es durchaus Forderungen von Russland an Nordkorea geben soll, Zugeständnisse beim nordkoreanischen Atomprogramm und neue Verhandlungen der Sechsergruppe. Dieser Ansatz, der klingt viel moderater als der von US-Präsident Trump. Ist er denn auch realistischer? Also kann Putin da auch tatsächlich einfach mehr erreichen?
Wenn ich das Ziel zu hoch setze von vornherein und damit eigentlich klar ist, dass ich eine Fehleinschätzung der Realität unterliege, dann kann man nur scheitern. Wenn man, wie Putin das in diesem Falle macht, äußerst unkonkret ankündigt, man wolle wieder in den Dialog gehen, kann man nicht scheitern, weil es nicht die hochgestellte Latte gibt. Mhm. Und insofern benimmt sich Putin diplomatisch viel geschickter. Er tut das immer, wenn der Westen zunächst den Mund zu voll genommen hat und dann nichts passiert. Und dann ist Putin da mit einer anderen Intervention, die ihn nichts kostet. Im Prinzip haben wir etwas Ähnliches erlebt in Syrien, als Obama gesagt hat, es gibt eine rote Linie, das ist der Einsatz von Chemiewaffen. Chemiewaffen wurden eingesetzt durch das Assad-Regime. Es ist nichts passiert und dann ist Putin da. Also insofern ist das eigentlich auch etwas, eine Lektion, die der Westen endlich verstehen sollte und seinerseits in politische Strategien einbaut. Aber Trump hat ja offensichtlich keine von längerer Hand strategisch angelegte Außenpolitik.
Jetzt hat Russland ja durchaus auch eigene Interessen in Nordkorea. Es will den Handel ausbauen. Es heißt, es hat Interesse an den seltenen Erden in Nordkorea und es ist offenbar auch bereit dafür, im Land zu investieren. Russland unterstützt bisher diese UN-Sanktionen gegen Pyongyang wegen der Atomtests. Glauben Sie, dass Russland seine Position da eventuell auch ändern könnte?
Ich halte das für möglich. Wir haben immer wieder erlebt, dass Putin ausschert und dass internationale Vereinbarungen ihn nicht interessieren, genauso wie ihn das Völkerrecht nicht interessiert, wie wir gerade jetzt wieder in Donbass erleben. Also ich halte da alles für möglich.
Ist das auch ein Treffen zweier Landeschefs, die aus ihrer Isolation ausbrechen wollen?
Das kann man in gewisser Weise zu sagen. Sicherlich ist es für Kim Jong-un ein großes Geschenk, wenn ihm ermöglicht wird, zwischen Trump und Putin hin und her zu pendeln und insbesondere Trump zu zeigen, gut, wenn ich von dir nicht das bekomme, was ich will, dann gehe ich eben zu Putin oder auch nach China. Das ist ein diplomatisches Geschenk. Ob das dann letztlich die Situation seiner Bevölkerung verändern kann, ist zu bezweifeln. Aber darüber wird ja auch leider nicht gesprochen. Der Wahnsinn, dass Nordkorea Atomwaffenmacht ist und gleichzeitig weite Teile der Bevölkerung in ganz schlechter Lebensmittelversorgung ist, dass wir hören, dass unterernährte Kinder und bedrohte Kinder in Nordkorea an der Tagesordnung sind, das ist ja gar kein Thema.
Zum Teil isoliert ist Russland ja wegen seines Vorgehens in der Ukraine. Und da hat es jetzt kurz nach den Wahlen eines neuen ukrainischen Präsidenten angekündigt, dass Moskau Menschen, die in den Gebieten der Ukraine leben, die von russischen Separatisten kontrolliert werden, leichteren Zugang zu russischen Pässen geben will. Was bedeutet das für den Minsker Friedensprozess? Den wollte ja der neue Präsident Zelensky eigentlich wiederbeleben.
Ja, eigentlich kann man damit nur sagen, es ist zum ersten klargestellt, dass Zelensky wohl doch nicht der Mann Russlands ist oder des Kreml ist.
Hatten Sie das vermutet?
Das ist immer wieder vermutet worden. Das sind auch undurchsichtige Taktiken gewesen, auch vielleicht des Wahlkampflagers Poroschenko. Die Frage, wer ist dieser Mann, ist ja tatsächlich schwer zu beantworten, weil er sich ja in programmatischer Hinsicht versteckt hat, auch gegenüber den ukrainischen Medien. Also insofern die Frage, wo kommt er her, wo will er hin, sie ist bis heute offen. Und natürlich musste man auch damit rechnen, dass über die Verbindungen Kolomoyski und andere Oligarchen schon eine Diplomatie hinter der Wand stattgefunden hatte mit dem Kreml. Mhm. Nun aber tut der Kreml etwas, wo er Zelensky sofort am Tag nach der Wahl testet und provoziert. Es ist völkerrechtlich nicht erlaubt, einer Bevölkerung einer benachbarten oder anderen Nation den Pass anzubieten, eines anderen Landes. Das ist nun im großen Maßstab angekündigt worden. Gestern ist verkündet worden, dass bis zu 30.000 russische Pässe pro Monat vergeben werden könnten. Und das ist faktisch eine hybride Annexion der besetzten Gebiete des Donbass. Wenn man sich klar macht, dass sowohl das russische Geld dort schon eingeführt worden ist, dass russische Schulbücher eingeführt worden sind, dass die Administration in den besetzten Gebieten aus der Russischen Föderation finanziert wird und dass jetzt eine Russifizierung durch Pässe stattfindet, ist das faktisch eine Annexion.
Also eine weitere Zuspitzung, sagen Sie. Wir werden das weiter verfolgen. Marie-Louise Beck war das von den Grünen. Sie ist Mitgründerin der Denkfabrik Zentrum Liberale Moderne. Frau Beck, vielen Dank für Ihre Zeit heute Morgen.
Ich danke Ihnen auch.